Ja, zunächst einmal die Frage Industrial Workers of the World. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist ein bisschen ein sperriger englischer Name, das stimmt wohl. Das ist eine Basisgewerkschaft, die eigentlich 1905 in Chicago gegründet wurde und ist eine weltweite Organisation, deswegen auch das Industrial Workers of the World. Und ich würde mich nicht verwirren lassen von dem Industrial, sondern im Englischen hat es eine Doppelbedeutung. Das kann einfach sowas heißen wie sowas wie Autoindustrie, kann aber auch genauso etwas sein wie einfach Sektororganisation. Also man könnte auch sagen Gesundheitsindustrie oder so. Das ist sozusagen die Idee, wenn man von Industrie spricht. Die Idee ist eigentlich, dass es eine Regionalautonomie gibt. Also es gibt sozusagen, ob das die IWW im deutschsprachigen Raum oder in Großbritannien oder in China oder in anderen Teilen der Welt ist, da machen die schon irgendwie das, was sie vor Ort für richtig halten. Und das Gemeinsame ist aber eigentlich diese Idee von der Abschaffung des Lohnsystems. Das haben wir so festgehalten in so einer kurzen Präambel. Das ist sozusagen die inhaltliche Grundlage und darauf baut sich dann eigentlich so diese Gewerkschaftsarbeit auf. Also wichtig wäre vielleicht auch noch zu wissen, dass die IWW eigentlich von ihrer Geschichte nicht denkbar ist, ohne eigentlich Migration oder auch sowas wie das Thema Feminismus. Das sind so zwei Schlaglichter aus der Geschichte, wo man so sagen kann, die IWW war eigentlich immer schon so die Organisation, in der so ein bisschen diejenigen gesellschaftlichen Gruppen unterwegs waren, die einfach in anderen Teilen oder in anderen Gewerkschaften ausgeschlossen waren. Und das jetzt sich auch in den USA nochmal anguckt, gerade so 1905, diese sogenannte Rassentrennung, wo irgendwie auch klar war, irgendwie, das ist ungewöhnlich, dass schwarze Kolleginnen und Kollegen Gewerkschaftsmitglied werden und die waren nur bei ihren Raum in der IWW gefunden. Und aus dieser Tradition ergibt sich so ein bisschen auch, dass eigentlich die IWW auch offen ist für alle Berufe, also ob das jetzt Hausangestellte sind, ob Lokführerinnen oder Taxifahrerinnen oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.
Und auch was, Polizisten und Soldaten?
Nee, die nicht. Genau. Genau, da müssten wir nochmal über diese Debatte reden, von welcher Stellung hat eigentlich Polizei und Militär sozusagen in Nationalstaaten zur Sicherung eigentlich der Bedingungen des Kapitalismus. Das wäre nochmal ein anderer Strang. Aber dieses Industrial, was ich vorhin erwähnt habe, wäre ja auch dieses entlang der Wertschöpfungskette Gewerkschaften zu denken. Vielleicht mal an so einem Beispiel. Wir haben so Kolleginnen und Kollegen in Rostock in einem Callcenter mit über 1000 Mitarbeiterinnen, die eigentlich so Service machen sozusagen in dem so Telekommunikation. Und die Idee ist jetzt aber, dass jetzt quasi von den Hausmeisterinnen über die Callcenter-Agents zu den Leuten, die sozusagen die Kabel verlegen, alle in einer Gewerkschaft sind, damit so diese Berufsgruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist ja häufig gerade in so DGB-Gewerkschaften so das Problem, wenn man so mal an die Deutsche Bahn denkt oder so. Da sind dann die Lokführerinnen bei der GDL, dann sind oder ein Teil und dann ist irgendwie ein Teil davon auch noch in der EVG. Und so ist es eigentlich für die Arbeitgeber relativ einfach, so die einzelnen Berufsgruppen gegeneinander auszuspielen und das wollen wir eigentlich gerne vermeiden.
Du hast jetzt schon einiges gesagt zu Unterschieden zu klassischen Gewerkschaften, Abschaffung des Lohnsystems, das wohl meist keine Forderung von klassischen Gewerkschaften, auch die Organisierung von Migrantinnen und nicht die Unterteilung in verschiedene Berufsgruppen. Gibt es weitere Unterschiede der Industrial Workers of the World zu klassischen Gewerkschaften?
Ja, ich würde sagen, die Grundidee ist schon einfach das Relevante, nämlich Gewerkschaften ist für uns, wenn sich zwei oder mehr Kolleginnen oder Kollegen zusammentun, um das Machtverhältnis am Arbeitsplatz zu verändern. Und das geht natürlich noch ein bisschen hinaus über so diese Idee von Lohnfragen sind immer relevant, wenn man irgendwie arbeitet. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Bereich an oder so, aber Lohnfragen sind zum Beispiel natürlich auch Themenfelder, aber gleichzeitig gibt es ja auch so etwas wie ganz viele Sachen, die auch in so Tarifverträgen überhaupt nicht abgebildet sind. Also eigentlich Lohnarbeit bedeutet ja tagtäglich, dass man mehr oder weniger der Willkür seiner Chefinnen oder Chefs irgendwie ausgesetzt ist, ständig sozusagen einen auf den Deckel bekommt. Und wenn es aber eigentlich darum geht, sich nicht nur einfach zusammenzutun, um irgendwie so Einzelfragen wie mehr Lohn zu erstreiten, sondern halt irgendwie auch zu sagen, hey, das ist tatsächlich, jeder Angriff des Chefs ist sozusagen ein Angriff auf alle Kolleginnen und Kollegen, dann ist ja auch so, also dann stellt sich da sehr schnell halt auch die Machtfrage. Dass Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter oder Leute, die arbeiten, die die wissen das ja auch, dass zwischen der rechtlichen Realität, also was steht in bestimmten Verträgen oder rechtlichen Grundlagen und zwischen dem, wie sieht es im Betrieb eigentlich aus, oftmals eine Riesenlücke ist. Und eigentlich ist das entscheidend, irgendwie zu sagen, immer dann, wenn irgend so ein Problem auftritt oder irgendwie die Chefin einen anpissen, dann geht es darum, sich dagegen zu verteidigen.
Du hast in New York in einem der IWW nahestehenden Worker Center gearbeitet. Auch in Freiburg gibt es seit einiger Zeit eine Worker Center Initiative, deren Initiative sich aber bisher meist noch auf das Organisieren einiger Diskussions- und Vortragsveranstaltungen begrenzt. Mhm. Durch was zeichnet sich das Worker Center in New York aus?
Die Geschichte des Worker Center in der Brand Workers heißen die, Brand Workers International in New York City, kam eigentlich aus der Erfahrung, dass da mehrere Kolleginnen und Kollegen bei Starbucks, dieser weltweiten Kaffeehauskette, organisiert haben und die auch so ein bisschen, also sie waren die Ersten, die das da gemacht haben. Das war sozusagen eigentlich sogar für andere Gewerkschaften eine total erstaunliche Situation, weil sie plötzlich sagten, hey, ja, das geht. Und auch bei so krassen Ketten mit so großer Fluktuation sich da irgendwie zu organisieren. Und dann stellte sich so ein bisschen auch die Frage, wie schafft man das eigentlich langfristig, den Erfahrungsaustausch zu organisieren? Und es ist halt auch in der IWW oder vielleicht irgendwie in allen Basisgewerkschaften so ein bisschen umstritten, welche Aufgabe sollen eigentlich Hauptamtliche haben? Und so ist es so, dass sie sich in New York entschieden haben, dass sie sozusagen das Modell der IWW sozusagen als Grundlage für ihre Gewerkschaftsarbeit nehmen. Das ist ein bisschen das, was ich gerade skizziert habe, und sich aber dann gleichzeitig mit diesem Modell eine Struktur gebaut haben, mit der jetzt gerade aktuell, glaube ich, 5 Kolleginnen und Kollegen sozusagen hauptamtlich damit beschäftigt sind. Und die sind eigentlich auch in dem Lebensmittelsektor geblieben und haben gesagt, naja, essen muss man auch in der Krise. Und wie wir ja auch wissen, und vermutlich ist das in so Städten wie Freiburg auch nochmal sozusagen sehr deutlich, dass das wie so ein linksliberales oder grünes Bürgertum einfach so diese gesundes Essen sehr groß auf der Tagesordnung steht. Und das ist in New York auch nicht anders, wo es einfach sehr, sehr viele riesige und teure Restaurants gibt. Und sie haben in New York gesagt, wenn wir sowieso schon Erfahrungen in dieser Lebensmittel- oder Dienstleistungsbranche haben, dann bauen wir das einfach weiter aus. Und das ist so die Idee, mit dem die seit 2007 irgendwie da organisieren. Und es ist dann halt auch so ein Feld, in dem genau sehr viele undokumentierte oder ich glaube im deutschsprachigen Raum würde man sagen illegalisierte Kolleginnen und Kollegen sind und auch sehr viele zweisprachig, so dass meine Kolleginnen und Kollegen dann alle auch zweisprachig sind, also im Englisch und Spanisch, und das da eine sehr große Rolle spielt.
Und bei diesen Worker Center spielt dann wahrscheinlich auch der Ort des Centers eine gewisse Rolle, oder?
Genau, das Büro ist in dem Stadtteil Queens. Das ist sozusagen nicht weit weg von Manhattan, das ist ein bisschen einmal über den Fluss rüber. Das ist nämlich eine Gegend, wo sehr viele der lokalen Lebensmittelproduktion New York ist. Also das ist ja so eine Stadt mit 9 Millionen oder 8,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und die Lebensmittelproduktion, also all das, was wirklich tatsächlich in New York hergestellt wird, das sind so um die 14.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. Und viel davon konzentriert sich tatsächlich da in diesem Stadtteil Queens, so dass das Büro auch nicht weit weg ist von einigen Firmen, wo irgendwie sich auch gerade Kolleginnen und Kollegen mit der IWW und den Brandworkers zusammen organisieren.
Die Figur des Fließbandarbeiters, der mit zahlreichen anderen gemeinsam in einem nicht aufgespalteten Großbetrieb arbeitet, ist zumindest hierzulande größtenteils wohl Geschichte. Die Fokussierung auf den Niedriglohnbereich, zum Beispiel auch mehr oder weniger erfolgreich durch einige FAU-Gruppen, ist das so ein bisschen die Fortsetzung der verzweifelten Suche nach dem revolutionären Subjekt?
Da ist vielleicht so ein bisschen die relevante Frage von, sind es eigentlich Linke, die sich von außen überlegen, wen müsste man denn dann mal organisieren? Und organisieren heißt dann in der Regel, man geht sozusagen auf andere zu. Oder ist es eigentlich die Frage von, sind es Kolleginnen und Kollegen, die sich einfach vor Ort selber organisieren wollen? Und natürlich ist das so ein bisschen Spannungsfeld, auch jetzt in dem Beispiel New York, wo irgendwie Kolleginnen, die in dem Sektor gearbeitet haben, dann das Worker Center gegründet haben und dann sagen, unsere Erfahrung würden wir gerne weitergeben und das ist ein Sektor, den wir uns auskennen und deswegen suchen wir noch Kontakt zu anderen Kolleginnen. Das ist da schon relevant, aber das ist, da steckt vielleicht auch nochmal ein, so dieser Grundgedanke der IWW drin von organisieren geht eigentlich nicht von außen, sondern immer nur von innen. Klar gibt es auch Fälle, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, hier, da läuft irgendeine Kampagne. Das war bei Starbucks auch der Fall. Da war es sowas wie ein Hilferuf zu sagen, hey, wir brauchen eigentlich noch Leute, die irgendwie uns helfen bei der Organisierung. Könnt ihr euch mal auch anstellen lassen, um da irgendwie die Organisierung weiter zu helfen? Das gibt's schon. Entscheidend ist eigentlich so da die Reihenfolge. Es ist für mich keine eindeutige Frage von, wo ist das revolutionäre Subjekt, sondern es ist halt eher so die Frage von Selbstorganisierung auf allen oder in allen gesellschaftlichen Bereichen ist da irgendwie auch relevant. Also deswegen sind wir auch nicht beschränkt auf das Thema Lohnarbeit, sondern es gibt auch zum Beispiel Leute, die unser Handwerkszeug aus der Betriebsarbeit sozusagen übertragen haben auf Auseinandersetzungen mit Mieterinnen und Mietern. Da haben wir aus Frankfurt auch so eine Broschüre rausgebracht zu solidarischen Netzwerke zusammen mit der Gruppe Zweitame aus Hamburg, wo auch irgendwie klar ist, das Thema Wohnen und Arbeiten und Leben hängt natürlich irgendwie sehr stark miteinander zusammen. Und eigentlich diese Perspektive so weit aufzumachen und zu sagen, auch Kapitalismus oder die Gesellschaft, in der wir unterwegs sind oder leben, die hat ja sozusagen Auswirkungen auf jegliche Bereiche. Von daher ist es, glaube ich, nochmal eine andere Frage, als dass so viele Marxisten, Leninisten oder so sagen würden von, hier ist so eindeutig die gesellschaftliche Gruppe, die wir uns jetzt vornehmen sollten, in Anführungsstrichen.
Nochmal zurück zum Niedriglohnsektor. Die Organisierung dort ist schwer. Auch die großen Gewerkschaften tun sich in diesem Bereich schwer. Was kann man mit dem vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf die IWW in Frankfurt, was kann der Ansatz der Industrial Workers of the World hier in diesem Niedriglohnbereich erreichen?
Ja, vielleicht einmal zur Einordnung, da muss man einfach sagen, auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ja keine neutrale Einrichtung, sondern sie haben sozusagen auch als oberstes Ziel so die Frage von, wie geht es dem Standort Deutschland gut? Und sie waren beteiligt an auch der Durchsetzung von diesem gigantischen Niedriglohnsektor. Und der DGB ist auch in den letzten Jahren aufgefallen mit allen möglichen selbst Leiharbeitsfirmen oder Zeitarbeitsfirmen, die sozusagen sehr stark auch davon profitieren. Das ist so ein bisschen das, was auch viele Leute, glaube ich, vergessen, wenn man irgendwie so sagt, ach, das mit dem Niedriglohnsektor, das klappt nicht so richtig. Man sieht es ja selbst an der DGB-Gewerkschaften, die schaffen das nicht sozusagen in bestimmten Bereichen zu organisieren. Und da ist insofern was dran, dass tatsächlich viele Arbeitgeber auch sagen, Sozialpartnerschaft, darauf scheißen wir, das ist ein überholtes Konzept oder so. Deswegen ist sozusagen dieses, wie bringt man Arbeitgeber dazu, mit einem zu verhandeln oder wie bringt man Arbeitgeber dazu, das zu tun, was man irgendwie als Belegschaft möchte. Da stößt sozusagen so ein DGB-Modell an ihre Grenzen. Dann gibt es noch eben diese Frage von, ist eigentlich das oberste Ziel, den Standort Deutschland irgendwie in der Weltmarktkonkurrenz fit zu halten oder nicht? Und wenn man jetzt im Fall des DGBs hat, dann ist das ziemlich eindeutig ja. Danach richten sich auch alle anderen Sachen. Und wenn man jetzt sozusagen von einem linken Standpunkt aus irgendwie sagt, naja, genau, das ist halt ein Sektor, der irgendwie groß gewachsen ist. Das wird auch im Zuge von diesem sogenannten Flüchtlingskrise oder es wird auch schon deutlich, wie irgendwie auch die Arbeitgeber sozusagen mit einem angeblich humanitären Akt irgendwie sagen, naja, wir stellen halt irgendwie Flüchtlinge ein und das erhöht die Konkurrenz zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Da ist natürlich auch so die Frage, wie beantwortet man das? Und da würde ich einmal mit dem Blick sowohl irgendwie auf den USA, wo ich jetzt irgendwo oder in New York, wo ich jetzt war, als auch irgendwie zum Beispiel von den Ortsgruppen in Rostock, was sozusagen jetzt das größte Beispiel gerade ist, diesem großen Callcenter auch sagen, genau, es gibt ein Problem von hoher Fluktuation im Niedriglohnsektor. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Frage von, wie stabil kann man eigentlich Organisierung bauen. Wenn man aber den Schwerpunkt darauf legt zu sagen, die Kolleginnen und Kollegen wissen schon vor Ort, was eigentlich die größten Probleme sind. Und darauf sind meistens tatsächlich eher so Alltagsprobleme, wie, keine Ahnung, das Mitarbeiterinnenklo ist kaputt. Sozusagen eher die kleinen Fragen, bei denen dann Kolleginnen und Kollegen sagen, so jetzt habe ich wirklich die Schnauze voll, ich lasse mir das nicht mehr alles bieten. Und daraufhin sind wir diejenigen, die dann sagen können, okay, ihr wisst, was ihr für Probleme habt, was ihr verändern wollt. Wir können euch Handwerkszeug geben, indem wir zum Beispiel systematisch so Organizing-Techniken quasi vermitteln, Und daraufhin kann sich dann Organisierung aufbauen. Auch wenn ich dann nochmal kurz abgrenzen muss, Organizing ist dann für uns keine Aktivierungstechnik, sondern es ist letztlich erstmal Handwerkszeug für die Frage, wo sind eigentlich die Schwachstellen des Betriebes oder wo kann man sozusagen gut Macht aufbauen, wie kriegt man eigentlich heraus, welche Kolleginnen und Kollegen da irgendwie alles arbeiten, wie plant man eigentlich eine gemeinsame Aktion bis hin zu Rollenspielen, von wie schafft man eigentlich bestimmte Sachen umzusetzen. Und dann können wir dann ein bisschen zurückgreifen auf Anekdoten und Geschichten und Erfahrungen irgendwie aus Großbritannien und aus China und irgendwie aus dem deutschsprachigen Raum und den USA und können das so ein bisschen zusammensetzen und das können dann Kolleginnen und Kollegen vor Ort anwenden. Das ist dann, wir haben zum Beispiel auch noch irgendwie Leute, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, also eine der Bahn-Tochtergesellschaften sind irgendwie Leute von uns am Organisieren, dann irgendwie in der Kunststoffproduktion in Kassel beispielsweise auch, dann dieses Beispiel bei dem Callcenter in Rostock oder in Köln so in der Pflege und es waren tatsächlich eher Kolleginnen, die alle in diesem Bereich gearbeitet haben und die dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, irgendwie, wir brauchen so ein bisschen Unterstützung und auch hier in Frankfurt, als ein Kollege vor ein paar Jahren bei Euris, das war quasi der Kantinenbetreiber der Commerzbank, irgendwie der Koch war, jahrelang eigentlich auch gewerkschaftlich aktiv, aber gesagt hat, diese DGB Strategie sozusagen stößt an ihre Grenzen. Wir kommen halt irgendwie zur IWW und wollen uns dann eigentlich nicht von einer Gewerkschaftsführung oder von irgendwie rechtlichen Grenzen sagen lassen wollen, was wir zu tun haben, sondern die entscheidende Frage ist, was nervt uns eigentlich gerade? Wo gibt es quasi das Handwerkszeug und die Erfahrung dazu, das zu verändern? Und dann macht man das.
Vielleicht abschließend, hast du Hoffnung, dass über einige wenige Leuchtturmarbeitskämpfe hinaus es wirklich eine breitere Organisierung im Niedriglohnbereich geben könnte, die auch eine gewisse Wirkmächtigkeit erzielen könnte?
Ja, das denke ich schon. Also wobei ich auch nochmal betonen wollen würde, dass ich das jetzt nicht nur für den Niedriglohnsektor sehen wollen würde. Ich glaube, dass potenziell das, was ich erzählt habe, auch übertragbar ist auf andere Bereiche. Das ist mit dem Niedriglohnsektor gerade so ein bisschen auch für Linke häufig im Fokus, weil genau das ein Bereich ist, der sozusagen nicht so abgedeckt ist. So, aber wenn wir jetzt einfach mal bei dem Bereich bleiben, dann würde ich sagen, klar gibt es so Schwierigkeiten im Niedriglohnsektor, die haben ganz viel mit Sprachen zu tun, also mit Mehrsprachigkeit, was eigentlich erstmal kein Problem ist, aber ist dann halt einfach manchmal ein bisschen schwierig, Mehrsprachigkeit in Organisationen zu organisieren. Dann genau ist die hohe Fluktuation irgendwie auch ein Problem. Und da stellt sich dann natürlich irgendwie so die Frage von, wie kann man eigentlich stabil, längerfristig irgendwie Organisierung aufbauen. Da würde ich halt sagen, da haben wir zum Teil gute Erfahrungen und zum Teil muss man aber auch einfach sagen, da muss man ein bisschen damit umgehen. Also wenn ich mir gerade so diese Sandwich-Ketten oder, keine Ahnung, oder so McDonald's angucke, die haben tatsächlich eine ziemlich, oder auch so Amazon, die haben wahnsinnig hohe Fluktuationen. Ich glaube aber schon, dass es, wenn man das anhand dieses Wertschöpfungskettenmodells denkt, also sozusagen auch sowas wie Amazon ist nicht einfach nur die Packerin, die Bücher von A nach B schleppen in der Lagerhalle, sondern das sind eigentlich auch diejenigen, die zum Beispiel bei der Post mitarbeiten oder irgendwie diejenigen, die Pakete ausliefern. Und wenn man das sozusagen anhand der Zusammenhänge denkt, dann kann es, glaube ich, auch effektiver sein. Und dann hängt nicht alles nur auf diesen Leuten, die sozusagen jetzt in dem Beispiel Amazon sagen in der Lagerhalle unterwegs sind. Das ist so das eine. Dann würde ich irgendwie noch sagen, also einmal sagen, das Denken an der Wertschöpfungskette ist relevant. Und das andere ist dann aber auch, dass man durch so weltweiten Austausch eigentlich auch herausfinden kann, dass so dieser soziale Angriff und sozusagen diese, wie man immer so schön sagt, neoliberale Angriff einfach in anderen Ländern zum Teil noch stärker verbreitet ist. Und meine Hoffnung wäre so ein bisschen, wenn man sich gerade diese Erfahrung aus New York anguckt, und ich habe wirklich einen Heidenrespekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die da organisieren, und wenn es da zum Teil schon bekommt, dann mache ich mir gar nicht so viel Sorgen, dass das irgendwie hier nicht auch gehen könnte. Und wenn man sich auch so diese Tarifeinheitsgesetz-Geschichte anguckt, die so vor ein, zwei Jahren irgendwie sozusagen so auskam, dann muss man sagen, auch die DGB-Gewerkschaften, auch die Bundesregierung merkt, dass es tatsächlich überall Abspaltungen gibt von den großen Gewerkschaftsverbänden. Es ist eigentlich eher ein Ausdruck von Schwäche und ein Versuch, von die eigene Macht wiederherzustellen. Also von unten könnte man eigentlich sagen, es ist vielleicht eher so ein bisschen ein positives Signal. Die entscheidende Frage ist halt eher, wie stabil kann man das irgendwie organisieren und wie gut kriegt man das hin, verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Erfahrungshintergründe miteinander zu verbinden.
Wir haben gesprochen mit Marc von den Industrial Workers of the World Frankfurt. Mehr Infos zu diesen gibt es unter www.frankfurt.wordpress.com.